Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Russia is using energy as a weapon. And therefore, whether it's a major cutoff of Russian gas or a total cutoff of Russian gas, Europe needs to be ready.
Die Europäische Union soll also vorbereitet sein auf ein Ende der russischen Gaslieferungen. Das könnte kommen, mahnt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an vielen Orten in diesen Tagen, und sie sucht nach Alternativen zu russischem Gas. In Aserbaidschan, da war sie auch und ist fündig geworden. Sie hat dort vor einigen Tagen ein Abkommen unterzeichnet über die Verdopplung der Gaslieferungen. Aserbaidschans Präsident nennt das den Fahrplan für die Zukunft seines Landes und festigt so auch weiter seine Macht, die er seit fast 20 Jahren autoritär ausübt, inklusive eigenem Personenkult. Aserbaidschan als wichtiger Energiepartner für die EU-Staaten. Was das bedeutet, wollen wir heute besprechen hier in der Weltzeit. Ich bin André Zanto, hi. Und neben mir sitzt Birgit Wetzel, die die Region öfter für uns auch hier schon bereist hat. Sie hat erstmal ein paar akustische Eindrücke mitgebracht aus Baku, aus der Hauptstadt. Das ist hier die Küstenpromenade, haben Sie mir erzählt, Frau Wetzel. Welche Bilder gehen Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie das hören?
Ja, Baku ist eine wunderschöne Stadt, direkt am Kaspischen Meer gelegen. Es ist eine Weltstadt heute, die sich sehr verändert hat in den letzten Jahren durch die Petrodollars, die ins Land gekommen sind. Es gibt noch immer eine wunderschöne Altstadt mit niedrigen Häusern, schmalen Gassen. Und es gibt aber auch einen ganz neuen Teil der Stadt mit hohen, ganz modernen Häusern und Glasfassaden. Besonders schön ist ein Boulevard, der sich direkt am Kaspischen Meer über mehrere Kilometer hinzieht, an dem man spazieren gehen kann, immer einen leichten Hauch von Luft in die Nase bekommt. Es riecht auch häufig ein wenig nach Öl. Und ganz hinten am Horizont sieht man Öl- und Gasbohrstationen. Allerdings sind die 70 Kilometer von der Küste entfernt, also nur bei wirklich gutem Wetter. Das gibt's allerdings oft, da sieht man diese Stationen.
Und von dort soll eben das Gas in die Europäische Union gebracht werden. Rund 2 Millionen Menschen leben in Baku. Die Stadt ist relativ bekannt in der Gas- und Ölbranche, würde ich mal sagen. Frau Wetzel, warum?
Also in Baku bzw. in Aserbaidschan sind Riesenmengen an Öl und Gas, die man auch gerne exportieren möchte. Diese Gas- und Ölressourcen sind schon seit langer Zeit bekannt, insbesondere das Öl, das war sogar schon zu römischen Zeiten bekannt. Vor 100 Jahren hat man schon angefangen, sich kommerziell für das Öl zu interessieren und es nach Westen gebracht. Es wurde eine Pipeline gebaut, schon vor 100 Jahren. Mhm. Und zwar vom Kaspischen Meer rüber durch den Kaukasus nach Westen bis zum Schwarzen Meer. Da wurde es abgeholt und auf westliche Märkte weiter befördert. Damals haben diese Pipeline die Nobelbrüder gebaut und es war die erste Ölpipeline der Welt.
Und das ist jetzt vermutlich nicht mehr die Pipeline, über die dann das Öl für die EU-Staaten kommt, nehme ich an. Welche wird das sein?
Ja, man hat inzwischen weitere Pipelines gebaut, eine sehr große für Gas und auch eine sehr große für Öl. Die Ölpipeline läuft von Baku über Tiflis nach Ceyhan, also einem Ölhafen in der Türkei am Mittelmeer. Das hat den Hintergrund, dass man unbedingt das Mittelmeer erreichen wollte, denn über das Schwarze Meer kann man nicht so viel exportieren, weil es für die Tankschiffe, die es dort abholen und durch den Bosporus nach Westen bringen, diese Tankschiffe, für die braucht man einen Sicherheitsabstand von 2 Kilometern. Es war also wichtig, dass man das Öl auf einer Trasse transportiert bis hin zum Mittelmeer. Beim Gas, da ist es eine lange Geschichte, das Gas ist auf jeden Fall unterwegs nach Westen gewesen, von Anfang an, zunächst aber nur bis in die Türkei. Dort hat man es nur bis Erzurum erstmal gebaut, weil man sich nicht einig war, wie der weitere Verlauf der Route sein soll.
Und inzwischen hat man sich ja geeinigt, denn letztlich kommt ja schon Gas in Süditalien an aus Aserbaidschan. Welches Teilstück wurde dann da ergänzt?
Ja, diese Pipeline wurde in drei Etappen gebaut. Wie gesagt, die erste, die sogenannte South Caucasus Pipeline oder auch SCP genannt, die war schon sehr zeitig fertig. Also 2006 war sie fertig. Dann war eine ganze Weile Pause, weil man stritt über die Route und hat sich dann aber entschlossen, die Route weiterzubauen in Richtung bis nach Süditalien, und zwar zum einen mit dem Teilstück der sogenannten TANAP, der Transanatolischen Pipeline, und anschließend daran der Transadria Pipeline, TAP.
Die liefert dann aber nicht so viel, wie man gerne hätte, wenn man jetzt die Kapazitäten erhöht. Heißt das, man muss jetzt eine neue Pipeline bauen oder kann man irgendwie den Durchmesser verändern?
Ja, der Durchmesser der Pipeline, das ist ein gewisser Standard, den es immer gibt. Das sind, glaube ich, 56 Inch Durchmesser. Was besonders ist, ist, dass die Pipeline eben relativ klein ist und nur 10 BCM hat. Die Europäische Union möchte aber nahezu 20 geliefert bekommen, sodass mit der alten Pipeline das wohl kaum möglich sein wird. Es gibt zwar immer die Möglichkeit, die Liefermengen zu erhöhen, indem man neue Turbinen einbaut, leistungsstärkere oder mehr Turbinen einbaut. Das alleine würde aber wohl nicht helfen, dieser Pipeline tatsächlich mehr Gas zu geben. Und deshalb ist es wahrscheinlich nötig, da eine weitere Pipeline zu bauen.
Denn die EU-Kommission hat ja vereinbart, von bisher 8 Milliarden Kubikmeter Gas aus Aserbaidschan auf 20 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr zu gehen, ab 2027. Vermutlich braucht man dann eine zweite Pipeline, aber schätzen Sie denn, dass sowas überhaupt so schnell zu bauen ist?
Ich denke schon, dass es so schnell zu bauen ist, denn das Hauptproblem war ja erst einmal, die Trasse zu bauen überhaupt für diese Pipeline. Es sind ja viele Länder, durch die diese Pipeline durchgeht, und von jedem Land musste ja das Einverständnis da sein. Es mussten die Eigentumsrechte geklärt werden an dieser Pipeline, und das nach verschiedenen Rechtssystemen, von Aserbaidschan über Georgien, durch die Türkei, durch weiter, ja, diese diversen Länder, bis man tatsächlich in Italien ist. Das war ein schwieriger Prozess, ein langwieriger Prozess, aber das ist einmal geklärt. Insofern geht es jetzt wohl in erster Linie um die Baumaßnahme an sich. Und ich denke schon, dass das durchaus in dieser Zeit bewerkstelligt werden kann. Und die Gasvorräte in Aserbaidschan sind gewaltig.
Das will ich nochmal erfragen, warum man jetzt gerade bei Aserbaidschan gelandet ist. Also die EU-Kommission hat ja auch gefragt, bei Ägypten, bei Angola, Senegal, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, überall war man vorstellig. Was macht jetzt Aserbaidschan so besonders?
Ja, Aserbaidschan ist zwar ein sehr kleines Land, aber es hat gewaltige Ressourcen an Öl und Gas. Das wussten auch schon die Sowjets. Die haben das Öl weitgehend ausgebeutet, aber nur das Öl an Land. Die haben es genutzt, um ihre Industrialisierung voranzutreiben, haben das lange Zeit gemacht, aber als die Quellen versiegt waren, war das Interesse auch weg, weil man nicht die Bohrtechnik hatte, die Ressourcen unter dem Kaspischen Meer tatsächlich zu fördern.
Und dann nach der Unabhängigkeit, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion?
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war klar, dass Aserbaidschan jetzt sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen kann. Das hat auch das Interesse geweckt von vielen anderen Ländern, die die Vermutung hatten, dass unter dem Meer Ressourcen sein könnten. Insbesondere die US-Außenministerin Madeleine Albright hatte eine Delegation nach Aserbaidschan gebracht, die zunächst einmal untersuchen sollte, wie groß denn die Vorräte sind. Tatsächlich hatten die Experten festgestellt, dass die Vorräte sehr groß sind. Nur die Frage war, wie sollen diese Vorräte nach Westen kommen? Denn Aserbaidschan ist ein sogenanntes Landlocked Country, also ein Land, das keinen direkten Zugang zu Weltmeeren hat.
Ja, und Aserbaidschan hat ja auch diese Stellung eben einerseits mit der Historie in der Sowjetunion, andererseits sind sie durchaus, was Geschäfte anbetrifft, in den Westen ausgerichtet. Was kam denn damals raus in den 90er Jahren?
Ja, im September 1994 hat dann der aserbaidschanische Staatschef zusammen mit 13 großen Energiekonzernen aus 8 unterschiedlichen Ländern einen sogenannten Jahrhundertvertrag geschlossen. Ein Vertrag, in dem geregelt wurde, dass man zusammenarbeiten will, um diese Ressourcen zu fördern und nach Westen zu bringen. Dann hat es aber noch 4 weitere Jahre gedauert, bis man sich tatsächlich auf eine Route einigen konnte, mit der diese Gas- und Ölvorräte auf westliche Märkte kommen können.
Ja, das war dann die sogenannte Ankara-Declaration 1998. Darin wurde eben besiegelt, dass diese Pipeline gebaut wird, die wir vorhin schon angesprochen haben, von Baku nach Tiflis und dann zum türkischen Mittelmeerhafen. Hat Russland damals eigentlich zugeguckt, wie dann eben südlich Gas- und Ölkonkurrenz in den Westen liefert?
Ja, Russland hat damals zugeguckt, allerdings sicher nicht mit großem Vergnügen. Das Problem war, dass Russland in den 90er Jahren sehr mit sich selbst zu tun hatte. Man hatte wirtschaftlich eine schwierige Situation und insofern hat man zugucken müssen.
Aber es kam dann 2008 ja auch zum kurzen Krieg gegen Georgien. Hatte das auch damit zu tun?
Das hatte sehr wohl damit zu tun. Ganz klar war, dass man markieren wollte, dass man nicht einverstanden ist, dass diese Ressourcen auf westliche Märkte gebracht werden. Ich denke, insbesondere ist den Russen wichtig zu zeigen, dass der Gasmarkt in Europa einer ist, wo sie die Dominanz haben und wo sie sicher nicht gerne zugeguckt hätten, wenn noch mehr Gas nach Europa gekommen wäre. Hm. Es war ja damals noch gar nicht die Leitung bis nach Italien gebaut, aber es war schon klar, dass die Absicht besteht, das zu tun.
Wir gucken uns ja heute den Energielieferanten Aserbaidschan genauer an. Der liefert auch schon ganz viel Öl. Das ist nämlich auch eine wichtige Ressource für das Land in Nachbarstaaten. Wer ist denn da vor allen Dingen Nutznießer des aserbaidschanischen Öls?
Ja, das sind eine Reihe von Ländern, die da Nutznießer sind. Es sind eigentlich die Nachbarn, kann man so sagen. Es ist Georgien, das natürlich was bekommt. Auch Russland kann mit was bekommen. Auch mit dem Iran gibt es Abkommen. Es sind aber auch beim Gas eine Reihe von Ländern, die profitieren. Und da profitiert ganz besonders Georgien, das weitgehend von dem aserbaidschanischen Gas versorgt wird. Aber auch weitere Länder. Für Georgien war es ganz wichtig, viel Gas zu bekommen aus Aserbaidschan, damit nicht nur Aserbaidschan selbst, sondern auch Georgien neue Wege politisch gehen kann.
Und warum reicht Aserbaidschan jetzt nicht, Gas und Öl an die Nachbarstaaten zu verkaufen? Warum dieser Schritt Richtung Europäische Union?
Der Schritt Richtung Europäische Union ist für Aserbaidschan einer, den man schon lange machen wollte. Und es wird einfach besser bezahlt.
Wir kommen jetzt wieder zurück auf die Straßen von Baku und hören Sie hier auch schon, ja, da ist viel los. Frau Wetzel, Sie waren da auch viel unterwegs und haben mir eben gesagt beim Hören, dass da noch einzelne sowjetische Autos rumfahren, die Sie gerade gehört haben.
Ja, es gibt tatsächlich auf den Straßen noch einzelne alte Autos aus der Sowjetzeit, die waren eben sehr durabel, insbesondere so kleine LKWs wie der Ziel. So mancher, der aus der Region kommt, wird vielleicht auch da den Ziel wieder raushören aus den Autogeräuschen.
Und wir gehen jetzt mal gedanklich weiter zum Präsidentenpalast. Da wohnt oder sitzt drin Ilham Aliyev. Der ist seit 2003 im Amt. Und wofür steht er?
Ja, Aliyev ist die zentrale Figur in Aserbaidschan, muss man wirklich sagen. Er hat einen Personenkult um sich und seine Familie aufgebaut und er ist der Sohn von Heydar Aliyev. Heydar Aliyev ist derjenige, der diesen Jahrhundertvertrag geschlossen hat und man ist ihm bis heute ohne Ende dankbar dafür, dass dieser Vertrag zustande gekommen ist. Denn durch diesen Vertrag, durch die Petrodollars, die dann ins Land gekommen sind, konnte sich das ganze Land entwickeln. Und nicht nur Baku, sondern auch darüber hinaus, es sind Straßen gebaut worden, es sind Autobahnen gebaut worden, es sind viele neue Schulen entstanden. Durch diese Petrodollars hat sich das Land ganz gewaltig verändert.
Aber relativ wenig getan hat sich, wenn man mal schaut, auf die Pressefreiheit. Auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen steht Aserbaidschan auf Platz 154 von 180 Ländern. Ist also sehr unfrei, was das betrifft. Auch beim Ranking für Demokratie sieht es ähnlich schlecht aus. Wie geht denn die Bevölkerung damit um?
Ja, also dieser Platz in der Pressefreiheit ist natürlich einer, von dem man noch hoffen kann, dass er sich erheblich verbessern wird. Man muss Aserbaidschan zugutehalten, dass es außenpolitisch gesehen eine schwierige Position hat zwischen Russland im Norden, dem Iran im Süden, im Osten erst einmal das Kaspische Meer und dann die Staaten von Zentralasien, die auch alle eine spezielle Rolle spielen. Und im Westen ist Georgien. Das heißt, Aserbaidschan ist umgeben von Ländern, die alle nicht einfach sind. Man weiß auch, dass nach wie vor natürlich großes Interesse besteht von Russland, diese Energieressourcen im Auge zu behalten. Das heißt, die Außenpolitik von Aserbaidschan muss sehr sorgfältig balancieren zwischen den unterschiedlichen Interessen im Land. Es ist klar, dass eine gute Verbindung nach Großbritannien besteht. Die BP ist entscheidend, die Firma, die am meisten Anteile hat an den Firmen, die jetzt engagiert sind in Aserbaidschan. Mit dabei ist auch die norwegische Statoil, da ist auch die italienische Eni mit dabei, es ist auch eine russische Firma mit dabei. Aber die BP ist die entscheidende Firma eigentlich, was die Westkontakte angeht.
Aber nochmal nachgefragt nach der Bevölkerung. Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen da unzufrieden sind, weil eben viele Freiheiten nicht da sind? Oder sagt man, wir hatten diesen wirtschaftlichen Aufstieg, der genügt uns bis hierhin erstmal?
Die Menschen sehen erst einmal, dass sie Frieden haben. Das ist das, was ihnen am allerwichtigsten ist. Sie haben noch alle sehr, sehr in Erinnerung, also alle, die ein bisschen über 30 sind, wie schwierig die 90er Jahre waren. Sie wissen auch noch um den Krieg in Karabach in den 90er Jahren, der ganz furchtbar viele Menschen aus der Region nach Sumgait in eine Nachbarstadt von Baku getrieben hat. Das sind über 1 Million Leute gewesen. Insofern, der Frieden ist denen erstmal ganz wichtig. Sie sehen schon, dass sie nicht die Freiheiten haben, die Europäer haben. Auch die Regierung ist nicht, was wir uns als Europäer als eine legitimierte Regierung vorstellen. Aber in der Region gelten einfach andere Gesetze. Ich hoffe, dass durch den ausweitenden Kontakt mit Aserbaidschan, durch den vermehrten Kontakt mit Aserbaidschan, sich auch da Dinge bewegen, dass man vielleicht auch durch die Stabilisierung des Kontaktes zwischen Aserbaidschan und Europa auf mehr Freiheiten für die Menschen hoffen kann.
Sie haben den Konflikt um Bergkarabach schon angesprochen. Das ist ja ein Gebiet zwischen Armenien und Aserbaidschan, das sehr umstritten ist. Und da hat ja der Präsident Ilham Aliyev auch vor 2 Jahren armenische Siedlungen und Stellungen dort angreifen lassen. Der Krieg kostete tausende Soldaten und Zivilisten das Leben. Welche Seite ist das von diesem künftigen oder bestehenden auch schon EU-Partner?
Ja, dieser Krieg hat so manchen verwundert. Gerade auch Leute in Aserbaidschan haben zum Teil das kritisch gesehen, zum Teil aber auch positiv gesehen. Denn dieser Konflikt ist einer, den Aserbaidschan zwar angefangen hat, aber innerhalb der international anerkannten Grenzen von Aserbaidschan. Denn ein ganz großer Teil von Karabach befindet sich innerhalb der internationalen Grenzen von Aserbaidschan. Und insofern ist es schon schwierig, da Kritik zu üben, weil es in gewisser Weise und weitgehend ein Konflikt ist, der eben auf dem Aserbaidschan-internationalen Staatsgebiet stattgefunden hat. Und in dem Gebiet Karabach wohnen inzwischen sehr viel Armenier. Das hat aber auch mit der Geschichte zu tun, mit der Vertreibung von Aserbaidschanern in den 90er Jahren aus dieser Region. Und diese unruhige Region Karabach hat eine ganz lange Geschichte.
Diese lange Geschichte haben wir auch schon in der Weltzeit öfter mal angesprochen. Ich will noch mal zu sprechen kommen auf den Vater, und zwar Heydar Aliyev. Der war vor ihm Präsident, bis er gestorben ist. Und der war auch vorher im höchsten Gremium der Sowjetunion, dem Politbüro der Kommunistischen Partei. Ist das jetzt eine Familiendynastie, die wir dort eben haben, seit der Unabhängigkeit von Aserbaidschan Anfang der 90er Jahre? Wie ist seine Rolle einzuschätzen?
Natürlich, diese Familie dominiert das politische Geschehen in der Region. Es ist aber auch überhaupt so, dass die Herrschaftsverhältnisse sehr andere sind als in Europa. Es gibt eben doch sehr starke Clanstrukturen und es gibt auch Oligarchen, die halt sehr viel das politische Geschehen bestimmen. Für schon einiges Stirnrunzeln hat insbesondere gesorgt, dass Ilham Aliyev auch seine Frau als Vizepräsidentin ernannt hat und auch für seinen Sohn schon Ambitionen hat, dass der die Amtsgeschäfte weiterführen wird. Das guckt sich Europa an und tut nichts, aber ich denke, in der Situation, in der sich insbesondere Deutschland im Moment befindet, wird einfach pragmatisch gehandelt. Und ja, vielleicht auch mit der Hoffnung, dass sich die Dinge stabilisieren und verbessern werden und auch für die Menschen in Aserbaidschan dann mehr Freiheiten entstehen werden.
Wer folgt eigentlich nach Aserbaidschan? Wenn wir uns mal die Länder in Zentralasien anschauen, das ist ja auch ein Schwerpunkt von Ihnen, Frau Wetzel. Also auf der anderen Seite des Kaspischen Meeres, da gibt es ja auch viel Gas und Öl. Wer könnte da demnächst ins Blickfeld der EU geraten?
Ich denke, das ist der Blick, den auch die EU auf Aserbaidschan wirft. Man guckt nicht nur auf dieses Land, man guckt auch weiter nach Osten. Und da muss man zunächst einmal Turkmenistan nennen. Das ist direkt gegenüber auf der anderen Seite des Kaspischen Meeres, also auf der östlichen Seite des Kaspischen Meeres. Turkmenistan hat die viertgrößten Gasressourcen der Welt. Es ist ein Land, das auch autoritär regiert wird, aber eben mit gewaltigen Ressourcen. Dann muss Kasachstan genannt werden, sozusagen der Landriese von Zentralasien. Ein Land, das sich vom Kaspischen Meer bis zur chinesischen Grenze erstreckt. Auch dort gibt es große Ressourcen an Gas und Öl, und zwar auch im Kaspischen Meer, aber ganz im Norden. Beides sind Länder, die als Gastlieferanten in Frage kommen würden. Möglicherweise auch sogar nach Usbekistan.
Birgit Wetzel, vielen Dank.
Vielen Dank.
Nach Aserbaidschan wollen wir jetzt mal die Perspektive der EU-Kommission und der EU-Staaten hören von Caroline Born aus unserem Brüssel-Studio. Hallo.
Hallo.
Deutschland hat die Öl- und Gaslieferungen aus Russland ja schon kräftig gesenkt. Wenn Sie jetzt auf die EU als Ganzes schauen, wer kriegt da noch Gas aus Russland?
Also traditionell die größten Märkte für russisches Gas sind eben Deutschland und Italien, obwohl auch dort der Gasfluss zurückgegangen ist, beziehungsweise beide ja ihre Abhängigkeit dabei sind, von Russland zu reduzieren. Aber auch sehr abhängig von Russland ist Österreich. Das hat sehr lange Verträge mit Gazprom abgeschlossen bis ins Jahr 2040, aber auch Länder wie Tschechien oder die Slowakei. Und auf der anderen Seite gibt es dann Länder, zum Beispiel Bulgarien oder Polen, die bekommen gar nichts mehr aus Russland. Und dass dieser komplette Lieferstopp auch ein Szenario ist, der für die gesamte EU eintreten könnte, darauf bereitet sich die EU im Moment vor.
Und was ist mit Ungarn? Die hatten Sie jetzt noch gar nicht erwähnt. Da war ja zu lesen, dass der ungarische Außenminister sogar in Moskau war, um nach mehr Gas zu fragen. Das sieht ja eher nach so einer entgegengesetzten Richtung aus.
Das ist richtig. Im Unterschied zum Rest der EU will Ungarn noch mehr zusätzliches Gas aus Russland bekommen. Da ist Ungarn wie so oft ein Sonderfall. Also wir erinnern uns auch an die Ausnahmen beim Ölembargo. Natürlich nicht nur für Ungarn, aber auch. Und ich würde sagen, damit geht Putins Strategie eigentlich ganz gut auf, dass man Gas als Waffe einsetzt und die EU da versucht, darüber zu spalten. Und Ungarn ist eigentlich der perfekte Punkt, bei dem Russland den Keil ansetzen kann.
Und letzte Woche hat die EU-Kommission ja Gassparpläne vorgestellt, um eben im Vorfeld, falls ein möglicher Gasstopp eintritt, da gerüstet zu sein. Die sind allerdings jetzt erstmal nur vorgestellt worden, noch nicht beschlossen worden. Wie werden die dann gesehen zwischen den EU-Staaten?
Die werden sehr kritisch gesehen. Also das Ziel ist im Moment, dass man den Verbrauch jetzt erstmal bis zum Frühjahr um 15% senkt, freiwillig. Wenn das nicht funktioniert, soll es verpflichtend werden. Genauso kann es aber auch verpflichtend werden, wenn ein Engpass vorliegt, der die Staaten dann zum Sparen zwingen könnte, auch wenn da die Instrumente nun nicht so ganz klar oder auch nicht so stark sind, wie man das durchsetzen könnte. Aber trotzdem regt sich da sehr, sehr lauter Widerstand unter den Staaten.
Und warum?
Also Ungarn hatten wir ja schon, das will sich nicht einschränken, das hat auch angekündigt, ab nächsten Monat kein Gas mehr ausführen zu wollen. Und es gibt aber ja EU-Regeln, die vorsehen, dass sich die Nachbarstaaten im Notfall helfen. Und Ungarn will das nicht, das will die EU auch prüfen, ob das so in Ordnung ist. Aber es gibt auch ganz viele andere Länder, die sagen, das nützt ja gar nichts, wenn wir jetzt sparen, weil das gesparte Gas könnte gar nicht zum Beispiel in Deutschland ankommen. Also da haben wir Inselstaaten wie Zypern, die nur nicht ans europäische Gasnetz angeschlossen sind, aber auch Spanien oder Portugal argumentieren so. Die sind ja auch sehr wenig abhängig von russischem Gas. Portugal sagt auch, wir brauchen die Gaskraftwerke jetzt für die Stromerzeugung, weil man angesichts der Dürre die Wasserkraftwerke kaum nutzen kann. Auch Griechenland ist dagegen. Vielleicht erinnert man sich da noch an die rigiden Sparpläne in der Euro-Krise, die vor allem Deutschland ihnen aufgedrückt hat. So sieht man das da und man sieht es eben so, dass jetzt der Sparplan vor allem Deutschland helfen soll. Wenig begeistert ist auch Polen. Das sagt, naja, wir haben die ganze Zeit gesagt, setzt nicht so stark auf russisches Gas, aber Deutschland hat trotzdem jahrelang weiter davon profitiert. Demgegenüber argumentiert Deutschland, aber auch die EU, dass man jetzt zusammenhalten muss, weil eben die ganze Wirtschaft so verflochten ist. Und wenn Betriebe in Deutschland schließen müssen oder Lieferketten unterbrochen werden, dann spüren das alle anderen Länder auch über den gemeinsamen Binnenmarkt.
Da wird also noch sehr, sehr viel diskutiert werden, okay. Und gleichzeitig neben dem Sparen wird natürlich auch über Alternativen geredet. Das haben wir hier heute auch schon gehört. Mit welchen anderen Gaslieferanten verhandelt denn die EU derzeit als Ersatz für russisches Gas?
Da wird verhandelt mit LNG-Lieferanten, zum Beispiel aus Ägypten, aus Israel oder auch den Vereinigten Staaten. Aber für diesen kurzfristigen Ersatz, der stößt auch an seine Grenzen, weil die LNG-Terminals da ausgelastet sind. Wir haben die nationalen Einkaufstouren, also Habeck in Katar oder Draghi in Algerien, was in der EU aber auch kritisiert wird, also dass man so die Preise hochtreibt und sich nur nicht zusammentut oder nur nicht so richtig zusammentut für einen gemeinsamen Gaseinkauf, der noch in den Kinderschuhen steckt. Das lässt sich jetzt im Moment noch nicht vergleichen mit dem, wie man es bei der Impfstoffbeschaffung in der Corona-Krise gemacht hat.
Da wird also bestimmt auch noch viel passieren, was Abstimmungen betrifft etc. Spielen denn sowas wie Menschenrechte und Demokratie dabei jetzt eine Rolle, wenn man auf Länder zugeht?
Keine große im Moment. Also wir hatten ja zum Beispiel auch den US-Präsidenten Biden in Saudi-Arabien. Ich habe Habeck in Katar schon erwähnt. Also es gibt zwar die Kritik, dass man jetzt einfach einen autokratischen Herrscher durch einen anderen ersetzt. Man will jetzt aber darauf achten, dass man nicht zu stark auf nur ein autokratisches System vertraut. Ich glaube, es ist auch klar, es kann jetzt nicht alles Gas aus Norwegen kommen. Es gibt ja auch Kritik an dem Fracking-Gas aus den USA. Aber ich glaube, man weiß, man ist einfach nicht so schnell, das alles durch erneuerbare Energien zu ersetzen oder das Ganze einfach einzusparen. Und da sind einem vielleicht auch die wütenden Bürger zu Hause, an die man denkt, die dann unter dem kalten Winter leiden werden, vielleicht ein bisschen näher als die Menschen, die unter einem Regime anderswo leiden. Oder man fürchtet zumindest stärker die Konsequenzen daraus.
Sagt Caroline Born in unserem Studio in Brüssel. Vielen Dank.
Gerne.
Da erwarten uns also noch einige Umwälzungen, wenn wir uns anschauen, wie die Europäische Union die Energieversorgung sicherstellen will. Und wir schauen hier demnächst im Weltzeit-Podcast nach Brasilien und zwar auf die Sklavengeschichte des Landes. Die ist wenig beleuchtet, aber auch dort in Rio gab es einen der größten Sklavenhäfen der Welt. Und Rassismus, den gibt es immer noch, auch jetzt im Präsidentschaftswahlkampf in Brasilien. Demnächst hier. Ich bin André Zanto. Bis bald. We'll